den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina.
Die Landtagswahlen in Thüringen vom 10. Februar 1924 waren der Anfang vom Ende des Bauhauses in Weimar. Die von einer NSDAP-Ersatzvereinigung tolerierte Rechtsregierung unter der Führung des Volksparteilers Richard Leuthäuser, die sich hernach konstituierte, strich die Zuwendungen des Landes um 50% und vertrieb das Bauhaus damit nach Dessau. Die Lehrenden und Studierenden ließen sich die Laune davon vorerst indes noch nicht verderben. Ausgerechnet am Wahlabend lud das Bauhaus zu einem seiner berühmten Feste ins Gasthaus zum Ilmschlösschen. Zu dieser erschien auch ein gewisser Kohle Kock vom Berliner 8 Uhr Abendblatt, der sich in seinem Bericht am 18. Februar von der Feierwut der Bauhäusler und dem Drive der dort aufspielenden Bauhauskapelle mindestens ebenso beeindruckt zeigt, wie von den im Rahmen des Festes vorgeführten Kostümen aus den Bauhauswerkstätten. Partygast für uns ist Frank Riede.
Das Bauhaus tanzt von Kohle Kock. Zweimal hat das staatliche Bauhaus in Weimar, Gropius' viel umstrittene Schöpfung, in der letzten Zeit unerbetenen Besuch der Reichswehr erhalten. Einmal kehrte sie in der Wohnung des Professors selbst, das unterste zu oberst, um nach kommunistischem Agitationsmaterial zu suchen. Ein anderes Mal genügte die Tatsache, dass nachts an die Bauhaustür ein illegales Plakat geklebt worden war, um eine hochnotpeinliche Haussuchung in der Bauhausdruckerei zu veranstalten. Als es nun den Bauhausschülern zu bunt wurde, beschlossen sie, einen schlüssigen und unumstößlichen Beweis ihres völligen politischen Desinteressements zu erbringen, und sie legten auf den Abend des Tages, an dem ganz Thüringen nach dem Wahlergebnis fieberte, ein Kostümfest im Ilmschlösschen an. Denn, so meinten sie, nichts könne doch wohl besser beweisen, wie gleichgültig ihnen alle Politik sei, als wenn sie unbekümmert um Ordnungsbund, Völkische und Kommunisten ans Tanzen dächten und sich ihr Vergnügen selbst durch die Aussicht nicht verderben ließen, Arthur Dinter, den Sünder gegen das Blut und den Geist, demnächst von der Landtagstribüne gegen ihr eigenes Institut wettern zu hören. Das Ilmschlösschen liegt ganz weit draußen in Oberweimar. Im Dustern tappt man durch die menschenleere, verschneite Belvedere-Allee und ahnt so von ungefähr, dass linker Hand irgendwo Goethes Gartenhaus stehen muss. Man fragt ein paar Mal, verläuft sich, fragt wieder und erfährt schließlich, dass man ja schon vor jenem bescheidenen Häuschen gestanden hat, das einem nun als das Ilmschlösschen gewiesen wird. Welch poesievoller, zierlicher Name! Und was für eine Baracke, die sich mit ihm schmückt. Durch einen schmalen Korridor kommt man in einen Tanzsaal von mittlerem Ausmaß und von ausschweifender Hässlichkeit. Die dekorative Ausmalung der Wände stammt sicher noch aus den 80er Jahren vorigen Jahrhunderts. Sie zeigt harfenspielende Jungfräulein auf einer grünen Himmelswiese. Wollen hier wirklich Schüler und Schülerinnen eines Kandinsky, eines Lionel Feininger, eines Paul Klee tanzen? Ist es für einen Konstruktivisten überhaupt gestattet, diesen Raum zu betreten, ohne gegen die Harfenjulen aus den 80er Jahren sofort mit dem Fanatismus der Bilderstürmer vorzugehen? Törichte Bedenken. Nach einer halben Stunde eifrigen Mittuns sind sie entwichen. In diesem Thronsaal des Kitsches herrscht mehr künstlerische Jugendlust als in sämtlichen stilvoll dekorierten Sälen auf sämtlichen Reimern, Juryfreien und Staccogemubellen zusammengenommen. Es ist alles primitiv, es gibt nicht das mindeste Raffinement, aber es gibt auch weder jene Blasiertheit, die auf unseren Maskenbällen hörbar gähnt, noch jene überhitzte Atmosphäre, die es nötig macht, vor jedem Dämmerwinkel einen Schupomann zu postieren. Es wird alles von den Bauhäuslern selbst gemacht. Da ist zunächst die Kapelle. Für die 5 Jungens, die sich zu ihr zusammengetan haben, ist mir nicht bange. Wenn's mit der Malerei nicht mehr geht, können sie selbigen Tages noch auf Reisen gehen. Sie sind die beste Jazzband, die ich je toben hörte, bis in die Fingerspitzen musikalisch. Niemals ist der Bananenschimmi besser gespielt worden, nirgends legt man die Mädchen von Java schnittiger hin. und sie entzünden sich, ein Beispiel echter Künstlerschaft, an ihren eigenen Werken. Ein Tanz reiht sich an den anderen, fast ohne Unterbrechung. Machen sie aber doch einmal eine Pause, so lässt ein süßes Mädel die bloßen Beine von der Bühne herunterbaumeln und handhabt die Quetschkommode mit hinreißender Virtuosität. Diese bloßen Beine dürfen aber nicht zu dem Glauben verleiten, als habe man die gutbürgerliche Berliner Ballparole »wenig drüber und gar nichts drunter« bei den Bauhausleuten in künstlerischer Freiheit übersteigert. Im Gegenteil, für ein Berliner Auge ist die ganze Angelegenheit überraschend dezent. Meine statistische Begabung ließ mich im Ganzen 2 entblößte Frauenschultern registrieren. Aber vielleicht ist das mehr auf das Konto der künstlerischen Überzeugung zu schreiben, obwohl gerade die Frauen hier wie überall das Gefällige als das Notwendige einschätzen und sich den Teufel um Bauhaustheorien kümmern, wenn es darauf ankommt, die eigene liebenswerte Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Anders ist es bei den Männern, die ja immer die Charakterfesteren sind. Sie setzen eine Ehre darein zu beweisen, dass der Konstruktivismus in die Tat umgesetzt werden könne. Man muss es ihnen lassen, ihre Kostüme lassen an Erfindungsreichtum und Farbenpracht alles weit hinter sich, was man bei uns so zu sehen bekommt. Es sind wirklich keine Ullstein-Schnittmuster, und man mag über diese Kunstrichtung denken, wie man will. Zur Anregung der Kostüme schaffenden Fantasie eignet sie sich vortrefflich. Die zeichnerischen Beispiele, die wir hier bringen, sagen leider zu wenig. Sie vermögen weder das prächtige Farbenspiel wiederzugeben, noch offenbaren sie die geniale Technik, mit der diese Gebilde aus den unmöglichsten Materialien so stabilisiert werden, dass sie den Strapazen wenigstens eines Ballabends gewachsen sind. Nicht immer war mir möglich zu erkennen, auf welche Art die Träger dieser Kostüme in ihre Hüllen hineingelangt sind und wie sie im Falle dringender Notwendigkeit daraus herausschlüpfen. Aber ich habe durch eifriges Befragen der Tänzerinnen immerhin feststellen können, dass sie selbst für den wildesten Schimmi genügend Halt gewähren und auch sonst den natürlichen Genuss des Tanzes in keiner Weise beeinträchtigen. Sollte auf einem der noch pflichtgemäß zu absolvierenden Berliner Bälle ein Kostüm erscheinen, dem unsere Zeichnungen als Muster gedient haben, so werden wir stolz sein, dem klassischen Geist von Weimar auch bei uns eine Stätte bereitet zu haben. Die Bauhausgemeinde, Meister, Gesellen und Lehrlinge, bildet eine kleine, abgeschlossene Insel im Meer des Weimarer Spießbürgertums. 4 Jahre ernster Arbeit haben es nicht vermocht, die Bauhäusler an Weimar und die Weimaraner an das Bauhaus zu gewöhnen. Männer wie Gropius und Kandinsky, die wie immer man auch zu ihnen und ihrer Kunst stehen mag, überall doch als geistige Potenzen gewertet werden müssten, die jeder Gesellschaft zur Zierde gereichen, leben in Wirklichkeit einsam, ganz angewiesen auf den Kreis derer, welche die Kraft ihrer Persönlichkeit an das Bauhaus gezogen hat. Man hört halb belustigt und halb beschämt zu, wie Kandinsky in seiner ruhigen und doch humorvollen Art von den Versuchen berichtet, die eine hochherzige, uradelige Dame gemacht hat, um die gebildete Jugend Weimars und die Bauhausschüler einander näher zu bringen. Sie sind beide in ihr Haus, aber die gebildete Jugend hütete sich ängstlich vor jeder Berührung mit den Bauhäuslern, und diese waren zu stolz, um angesichts solcher Ablehnung nicht noch verschlossener zu werden. Einen Vorteil hat auch das. Sie sind auf ihren Festen unter sich und mit den wenigen Menschen zusammen, die in dieser Stadt mit der großen Erinnerung der kleinlichen Gegenwart zu ihnen passen. Während in Berlin die Künstler beginnen, sorgfältig jene Massentanzereien zu meiden, auf denen sie doch stets, unter welcher künstlerischen Flagge die Veranstaltung auch segeln mag, in der hoffnungslosen Minderzahl sind.
Nicht nur der Kongress tanzt, auch das Bauhaus. Und auf den Tag genau ist dabei. Was werden die alle ohne uns machen, versunken in den Tiefen der Archive? Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.